Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, bei euch heute im Gottesdienst auch, dass nochmal was Besonderes ist, nicht nur ein Seminar, dann auch ein Gottesdienst. Es wird jetzt wohl nicht möglich sein, für alle den Anschluss zu geben an gestern. Das macht aber nichts. Wir nehmen den Teil, der für heute vorgesehen ist, und Gott wird etwas Gutes damit anfangen, denke ich. Und was ich anknüpfen möchte an gestern, das waren ein paar Dinge wie das große Thema unserer Bestimmung. Bestimmung ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Zeit, weil Bestimmung bedeutet, ich bin zu etwas geschaffen worden. Wir sind nicht einfach nur geschaffen worden als Menschen, um als Menschen irgendwo auf der Erdoberfläche herumzuwuseln, sondern es gab eine Bestimmung, die Gott damit gegeben hat, im Garten Eden schon, ihr sollt herrschen über diese Schöpfung, Haushalterschaft ausüben, Verantwortung übernehmen für die Schöpfung. Gott hat dem Menschen eine Verantwortung delegiert, würde man sagen, ein Mandat erteilt. Ihr seid die, die jetzt meine Schöpfung betreuen sollen, bewahren sollen und darin leben und herrschen sollen. Eine Bestimmung. Der Mensch ist der Bestimmung nicht gerecht geworden, sondern hat sich von der Schlange, vom Teufel sozusagen, buchstäblich, eine neue Bestimmung aufschwatzen lassen. Nämlich so zu sein, so zu werden wie Gott. Da hat er ihm eine andere Bestimmung gegeben und damit hat der Mensch sein Ziel verfehlt und ist damit ins Unglück gestürzt. Unsere Bestimmung ist es nicht zu werden wie Gott, unsere Bestimmung ist es das zu sein und zu werden, wozu Gott uns bestimmt hat. Wozu hat uns Gott bestimmt? Und da hatten wir das Beispiel gestern genommen von einem Messer. Das nennt sich Rettungsmesser und ich habe mir das gekauft, weil ich es einfach Spaß an Klappmessern habe, Taschenmessern. Und habe das mal, mache das auf und stelle fest, aha, das Messer hat eine scharfe Klinge, ich kann damit schneiden. Die Menschen, die dem Messer eine Bestimmung gegeben haben, haben sich etwas dabei gedacht. Damit soll man schneiden können, darum gebe ich dem Messer eine Klinge. Mit dem Messer soll man im Notfall auch einen Sicherheitsgurt aufschneiden können, darum hat er eine Klinge, wo man den Sicherheitsgurt auftrennen kann und Menschen aus Gefahr befreien kann. Wenn das hinter einer verschlossenen Glastür geschieht, darf man mit einem Dorn die Autoscheibe einschlagen. Also hat das Taschenmesser von dem Menschen, der es erschaffen hat, eine Bestimmung gegeben. Das Messer bestimme ich dazu, Menschen zu retten. Dazu bekommt es drei Tugenden. Eine scharfe Klinge, damit kann man auch Brötchen schneiden von mir aus. Eine Klinge, um Sicherheitsgurte zu durchtrennen und ein Dorn, um Fensterscheiben am Auto einzuschlagen und den gefährdeten Menschen zu erreichen. Das ist die Bestimmung des Messers, die sein Schöpfer ihm gegeben hat. Bei uns ist es nicht anders. Nur wir haben uns nicht selbst erschaffen und Menschen können uns keine Bestimmung geben. Tun sie das, missbrauchen sie uns. Gott hat uns eine Bestimmung gegeben. Jetzt ist es natürlich spannend herauszufinden, welche. Als Mensch habe ich die Bestimmung, Mensch zu sein. Das ist schon mal fundamental wichtig und nicht Tier zu sein. Ich soll Mensch sein und ich soll als Mensch, auch wenn ich nicht gläubig bin, Dinge tun, die Gott von einem Menschen erwartet. Er soll reif werden, er soll diese Schöpfung beherrschen, er soll sich bewegen in seinem kulturellen Rahmen, er soll Gutes tun. Schon im Alten Testament steht, Mensch, du weißt, was von dir erwartet wird. Mit anderen Worten, wozu Gott dich bestimmt hat. Das sind die allgemein menschlichen Dinge und Bestimmungen, die Gott gegeben hat. Und wir leben in Zeiten, das war schon immer so natürlich, aber heute verstärkt, wo der Mensch sich diese seine Bestimmung komplett selber geben möchte. Wo er sogar sich anmaßt, über sein Geschlecht bestimmen zu wollen, das ich bei der Geburt mitbekommen habe. Sich umzubestimmen. Alles wird in den Willen des Menschen hineingelegt, was Bestimmung heißt. Und das geht einfach nicht. Wir sind Menschen von Gott geschaffen. Gibt es keinen Gott, der uns geschaffen hat, muss ich mir eine Bestimmung selbst geben. Viel Vergnügen, dann sind die Menschen dran, sich gegenseitig zu bestimmen. Das gibt Mord und Totschlag, wie es das schon immer gegeben hat. Wenn wir uns aber Gott zuwenden und auf ihn hören, lernen wir etwas über unsere Bestimmung. Erstens Mensch sein, zweitens Menschen Gottes sein. Das wäre das Nächste. Das, was Gott in uns hineingelegt hat bei der Schöpfung, können wir entfalten in einem ganz normalen Leben, wenn es das gibt. Da dürfen wir reifen und so weiter. Das bringt uns noch nicht, das erlöst uns noch nicht. Aber es ist notwendig, Mensch zu sein, um erlöst zu werden. Und wenn wir dann reif sind und wenn wir gelebt haben und wenn wir dann auch feststellen, wir brauchen unseren Schöpfer nicht nur, dass er uns das gibt, was wir mitbekommen haben, Körperkraft, Gesundheit, das Beispiel von Jens, andere Beispiele, plötzlich merke ich Krankheit, ich merke aber auch Schuld. Ich merke aber auch, dass ich als normaler Mensch schon nicht meiner Bestimmung gerecht werde. Ich kann mit Macht vielleicht gar nicht weise und gerecht umgehen. Ich habe keine Vorbilder. Ich werde schuldig, weil ich sein Gesetz übertrete, nicht nur meine Bestimmung dadurch in Gefahr bringe, sondern schon seinen Willen auch gar nicht richtig tue. Schuld entsteht und sie wird mir bewusst. Und Gott gibt dem Menschen nicht nur eine Bestimmung, sondern plötzlich auch ein Gesetz und sagt, schaut einmal, als Mensch erwarte ich von dir, dass du nicht tötest. Als Mensch erwarte ich von dir, dass du nicht stiehlst, dass du nicht lügst, dass du nicht begehrst und so weiter, dass du mich liebst. Eine Bestimmung, der wir nicht gerecht werden, nicht gerecht wurden und nicht wirklich gerecht werden können. Das feuert in uns die Sünde an, sagt Paulus. Es feuert in uns das Verlangen an, anders zu sein. Das Verlangen feuert es an, aufzustehen gegen Gott, und wir alle kennen das. Und aus dem Elend heraus führt der Weg, ein neuer Mensch zu werden. Es geht eigentlich gar nicht anders. Es braucht eine tiefere Erneuerung als nur eine Runderneuerung beim LKW-Reifen. Die sieht man immer am Autobahnrand rumliegen, weil die halten nicht lange. Da fliegt das aufgeklebte Gummi meist runter. Wir brauchen eine viel tiefere Erneuerung. Wir brauchen eine Neuschöpfung, aus der heraus wir nun unser Leben gestalten und prägen können. Und das Wort prägen geht an das Bild Charakter ran. Wir brauchen also ein Leben müssen wir entwickeln aus dem Neuen heraus, nicht das Alte besser machen, sondern aus dem Neuen heraus ein Leben führen, das uns prägt. Und was soll uns denn prägen im neuen Leben? Da gibt es drei ganz grundfundamentale Eigenschaften, Charaktereigenschaften Gottes, die er uns durch seinen Heiligen Geist schon in die Wiege gelegt hat, bei der Wiedergeburt praktisch. Das wäre die Menschenfreundlichkeit, das wäre die Freude und das wäre der Frieden. Das ist nicht alles, aber das sind drei ganz Pakete. Wenn man die auspackt, ist noch viel mehr drin, aber die kann man mal zusammenpacken, denn wir stellen fest, als Jesus Mensch wurde, als Gott Mensch wurde, hat er uns ja gezeigt, welchen Charakter er liebt, was sein eigener Charakter auch ist. Nämlich Gott ist menschenfreundlich. Im Titusbrief heißt es, als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien, das ist Jesus. Jesus ist der körperliche Ausdruck für die Menschenfreundlichkeit Gottes. Gott ist menschenfreundlich. Und wer Christus kennt, der ist und sollte auch menschenfreundlich sein. Und das Zweite war, und das Dritte, als Gott Mensch wurde bei der Geburt Jesu in Bethlehem, da ging der Himmel auf, die Herrscharen der Engel waren da und sie sagten, freut euch, große Freude ist für euch da und Friede auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Gott ist ein Gott des Friedens, Gott ist ein Gott der Freude. Nehmt mal eine Konkordanz und guckt mal nach, wie oft Jesus über Freude gepredigt hat. Unglaublich viel. Und er ist ein Gott voller Menschenliebe. Nur in diesen drei Dingen, mal ein bisschen vereinfacht zusammengefasst, da sehen wir schon, das sind die Charaktereigenschaften, die wir eigentlich haben sollen. Oder wir können auch sagen, die wir prägen lassen sollen in uns. Menschenfreundlichkeit zu haben, menschenfreundlich zu sein. Und das kann manchmal schwer sein. Aber Gott ist menschenfreundlich. Dem Frieden nachzujagen, dem Frieden zu dienen, Menschen des Friedens zu sein, das kostet viel Kraft. Und Menschen der Freude zu sein heißt, wir brauchen innerlich einen ganz tiefen, festen Anschluss an Gottes Freude. Sonst geht das verloren. Ein Wort zum Frieden. Wer Frieden im Sinne hat, der muss einen Preis bezahlen. Schon in menschlichen Konflikten ist das so. In einer Familiensituation beispielsweise, um den Frieden wiederherzustellen, geht es ja manchmal nicht, dass man die Wahrheit bis ins Letzte auf den Tisch bringt, für Gerechtigkeit sorgt und alle sagen Ja dazu. Das ist ja völlig unrealistisch. So ist die Erlösung ja auch nicht geschehen am Kreuz. Sondern wenn wir das Bild mal sehen, als Bild nehmen, was Jesus gemacht hat, er hat eben die Ungerechtigkeit getragen. Und er hat sie ertragen. den Widerspruch der Sünder und hat durch das Tragen und Wegtragen den Frieden hergestellt. Anders ist Frieden nicht möglich. Frieden kann auch unter uns Menschen nicht anders geschehen, als dadurch, dass einige Dinge hinnehmen, die andere tun. Das kostet einen Preis. Das ist damit gemeint. Also Frieden ist nicht das Ergebnis von Verhandlungen, kann es auch sein, aber es ist im Wesentlichen das, dass einer irgendeinen Preis bezahlt. Einer leidet. Ich sage das mal, denk mal drüber nach. Einer leidet, aber dann ist Frieden. Und eigentlich sind wir dazu bestimmt, diesen Frieden, diese Art des Friedens herzustellen. Deswegen ist es so schwierig, finde ich, tatsächlich Frieden zu stiften, weil ich muss einen Preis bezahlen dafür. Das wird mich etwas kosten. Bin ich dazu bereit? Das ist eine Charaktereigenschaft Gottes, diesen Frieden herzustellen. Er hat ihn hergestellt, indem er selber, und das ist das Verrückte am christlichen Glauben, indem er selber die ganze Macht der Sünde auf sich hat prallen lassen und sich davon praktisch hat von der Klippe stoßen lassen, von dieser Wucht, bis ins Totenreich hinunter. Das konnte Gott tun. Ich schaffe das so nicht. Und da darf man auch mutig sagen, unsere Versuche, Frieden zu schaffen, haben ihre Grenzen da, wo ich einfach auch nicht mehr kann. Auch das gibt es. Wisst ihr, und hier gibt Gott uns eine große Verantwortung als Gemeinschaft, dass wir nicht das tun müssen, was Jesus tat. Wir können nicht die Sünden der Welt genauso aufnehmen und wegmachen, wie es bei Jesus hat. Er für uns ja getan. Wir können aber unter uns in vielen Situationen Dinge einfach auf uns knallen lassen und wir nehmen sie an und das hinterlässt vielleicht auch eine Wunde und auch eine Narbe, aber ich nehme das an, weil ich Frieden haben möchte. Solche Preise können wir bezahlen, aber sicherlich nicht immer endlos. Und das ist wieder die Realität, in der wir dann stehen. Wir sollen vergeben. Vergeben ja und vergeben ja. Es steht aber auch geschrieben, dass wir dafür sorgen sollen, dass Veränderung geschieht. Es ist eine große Spannung, das kann man nicht einfach mit einfachen Regeln auflösen. Ich wollte nur sagen, an der Friedfertigkeit aber, die wir haben, an einer grundsätzlichen Bereitschaft, eher zu leiden, damit Frieden passiert, als den anderen umzubringen, damit Frieden passiert. Das genaue Gegenteil, das sollte uns schon auszeichnen. An dem Punkt sind wir jetzt angekommen bei der ganzen Charakterbildung, weil das größte oder die stärkste Tugend, das stärkste Charaktermerkmal eines Christen sollte die Liebe zu allen Menschen sein. Bis dahin, dass Jesus sagt, auch Feindesliebe soll möglich sein. Und das kann ich nicht aus dem Stand. Unmöglich. Einfach nur so, jetzt gleich, im Augenblick, wird das wahrscheinlich nicht gehen. Und das ist ein längerer Weg dahin, ein Lernprozess, in den uns der Heilige Geist ja hineinnimmt. Dass das aber eine Bestimmungsfrage ist für uns und kein Privatvergnügen, sondern eine Bestimmung regelrecht für uns, das lehrt uns Gottes Wort. Und das wird manchmal oder heute wenig klar gesehen und wenig klar und deutlich auch gesagt, dass wir als Christenleute, als Jünger Jesu und Jüngerinnen Jesu, eine Bestimmung haben, nämlich so zu werden, wie Jesus es auch war. Das ist unsere Bestimmung. Eine hohe und eine schwere Aufgabe. Die Grundlage dieses Weges ist, oder die Kraftquelle für diesen Weg, ist besser gesagt, ist tatsächlich die Liebe zu Jesus und die Liebe zur Wahrheit. Und da sind wir heute sehr angegriffen. Ich möchte ein praktisches Beispiel sagen. Das ist nicht unbedingt nur aus der Seelsorge, sondern das begegnet einem immer öfter, auch in der Gemeinde Jesu. Menschen treffen Entscheidungen für ihr Leben und sagen als Begründung manchmal, und das ist gar nicht schlecht, ich habe Frieden mit Gott darüber. Nichts dagegen zu sagen. Es kann aber sein, dass es Entscheidungen gibt, die sich gegen die Ethik und das Wort Gottes richten. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe trotzdem Frieden mit Gott darüber. Und heute erleben wir etwas ganz Interessantes. Es gibt nicht wenige Christen, gläubige Leute, die den Frieden Gottes über sein Wort stellen. Die sagen, in dieser Entscheidung habe ich Frieden mit Gott und das ist wichtiger, als wenn hier steht, du sollst oder du sollst nicht. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ein ganz konkretes Beispiel, da wird es noch klarer. Eine ganz geschätzte Kollegin oder Bekannte hat sich entschlossen, die Ehe mit ihrem Mann zu beenden und eine Beziehung zu einem anderen verheirateten Mann anzufangen. Alles gläubige Leute übrigens. Argument war, warum das geht, ich habe Frieden mit Gott darüber. Das war das Argument. Jetzt so aus theologischer Perspektive muss ich sagen, okay, was passiert hier gerade? Kann ich ganz nüchtern analysieren. Hier wird Spiritualität, geistiges Leben über Gottes Wort gestellt. Das geht nicht. Mein Leben findet unter Gottes Wort statt und nicht über Gottes Wort. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Aber wisst ihr, was das für einen Charakter prägt am Ende? Was ist die Prägung daraus? Was lernen andere da heraus? Sie lernen da heraus, dass der persönliche, subjektiv empfundene Friede wichtiger ist und mehr Autorität hat als das Wort Gottes, das mich etwas anderes lehrt. Was entsteht für eine Prägung da heraus? Was für ein Charakter wird da heraus geprägt durch so eine Lebensweise? Das muss man jetzt schauen. So eine Lebensweise führt die hinein in das Bild Jesu, der am Ende mit Tränen in den Augen auf den Knien beten musste, Vater, dein Wille geschehe und nicht meiner. Oder führt das in ein ganz anderes Bild hinein? Ein Bild, wie soll man das nennen? Ich weiß nicht. Eine hochgradige Gott-in-mir-Geschichte. Das hatten wir alles schon mal. Also meine Gefühle, am Ende meine Vernunft und mein Verstand ist Gott in mir. Aber Gott ist nicht mein Gefühl, Gott ist nicht mein Verstand. Sondern in meinem Inneren lebt der neue Mensch und er lebt vom Wort Gottes, er lebt von Jesus und er braucht die Ausbildung, die Prägung durch das Wort Gottes. Und deswegen müssen wir in der Charakterbildung unser Gewissen vom Wort erst einmal prägen lassen. Sonst kommen wir gar keinen Schritt weiter. Wir können uns nicht Eigenschaften aneignen wie Liebe und Barmherzigkeit, ohne dass wir zutiefst eine Verbindung zum Geiste Gottes haben, der uns ja lehrt, was Barmherzigkeit eigentlich heißt. Dass es eine andere Art von Barmherzigkeit ist, als wie es die Welt kennt. Eine andere, stärkere Art von Liebe, als wie wir sie im alten Menschen hatten und all diese Dinge. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, weil entsprechend finden auch die Kämpfe statt. Welche Autorität hat das Wort Gottes eigentlich in meinem Leben? Hat es überhaupt eine Autorität? Oder ist es ein erbauliches Vergnügen drin zu lesen oder auch vielleicht langweilig? Jedenfalls, was ist denn die Bestimmung der Bibel? Das klassische stille Zeit, ihr kennt das ja, stille Zeit halten. Was ist das Ziel der stillen Zeit? Das Ziel der stillen Zeit ist es, die Autorität des Wortes Gottes kennenzulernen. Das ist meine Überzeugung. Die stille Zeit hat nicht das Ziel, erst einmal alles Mögliche darin zu verpacken, reinzupacken und sonst was alles. Und es lehrt mich, die stille Zeit soll mich lehren, die Autorität des Wortes zu achten. Und ich mache es ja mit der Bibel. Wenn ich ins Gebet gehe, dort eine Stille habe, dann kann ich noch etwas anderes lernen. Dann kann ich erkennen, von Gott geliebt zu sein. Das kann ich auch im Wort sehen, aber ich kann es auch so erleben. Ich kann es in der Stille mit dem Herrn, im Zwiegespräch, meine Weisung empfangen, aber alles aufgrund der Prägung durch die Autorität des Wortes Gottes. Versteht ihr, wir brauchen das Wort Gottes als Autorität. Sonst geht das total auseinander. Das zerfleddert sich in alle Richtungen. Und das ist ein Kampf in unserer Zeit. Wir müssen nicht kämpfen darum, anderen Leuten beizubringen, dass die Autorität ist. Den Kampf, den brauchen wir gar nicht aufzunehmen, weil das ist der Widerstand gegen das Wort Gottes ist absolut irrational. Der Widerstand gegen christliche Tugenden und Werte ist irrational. Und deswegen kann man ihn auch nicht rational bekämpfen durch Argumente. Das geht eigentlich gar nicht. Ich werde nie einen Menschen überzeugen können, dass das Wort Gottes ist. Es sei denn, er hat den Geist Gottes. Deswegen, ich persönlich lasse das. Das führt zu nichts. Eine irrationale Sache kann ich nicht rational bekämpfen. Einer irrationalen Sache begegne ich am besten durch Zeugnis. Beispielsweise, ich muss nicht erklären, warum Ehrlichkeit gut ist. Dann sind wir in der Diskussion, die Manager heute führen, die sagen, Charakterbildung ist wichtig, wir brauchen ehrliche Leute. Ja, auch die Mafia braucht ehrliche Buchhalter. Mein lieber Freund, was passiert, wenn die Mafia-Buchhalter nicht mehr ehrlich sind? Die leben erstens nicht lange und der Verein geht pleite. Also das ist ein großes Problem. Ehrlichkeit, was heißt ehrlich sein eigentlich? Versteht ihr? Wir reden nicht davon, wie nützlich die Ehrlichkeit ist. Die nützt allem. Auch dem Teufel nützt die Ehrlichkeit. Wir reden davon, dass wir bestimmt dazu sind, Gott zu dienen. Und wir haben unseren Anhaltspunkt für unsere Werte nicht im Nutzen,
für Gott,
sondern dadurch, dass wir Gott lieben. Wir sind ehrlich, wir sind wahrhaftig, weil wir Gott lieben und nicht, weil es nützt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Heute, wir müssen nämlich mal darauf achten, wie diese ganzen Geschichten wie Weiterbildung, Managementgeschichten und so, das ist auch nicht meine Liga, in der Liga spiele ich nicht, aber das kommt immer mehr, dass man merkt, ach ja, Vergebung ist ja so gut, das befreit mich ja selber und so. Alle reden dann, ja, Vergebung ist wichtig. Glauben ist auch wichtig für alle Menschen, weil wer etwas glaubt, lebt länger, hat mehr Hoffnung. Das ist, also die Tugenden, die wir haben, lösen wir sie aus der Quelle des Heiligen Geistes, sind das nur noch nützliche Werkzeuge für alles Mögliche. Glauben ist immer gut. Für jeden Diktator ist Glauben immer gut. Aber hier geht es um was ganz anderes. Es geht darum, aus der Quelle Jesu zum Zwecke der Bestimmung ehrlich zu sein. Und bestimmt sind wir zum Frieden, zur Freude, zur Menschenfreundlichkeit und dazu, den Namen Jesu zu verkündigen. Wenn wir das mal so jetzt zusammenpacken so ein bisschen und gehen jetzt mal rein mit diesem Ding in Gottes Wort, dann sehen wir in 2. Petrus, Entschuldigung, ich habe das falsch geschrieben hier im Blatt, 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, und Gottseligkeit verstehe ich mal als ein glückliches Leben mit Gott, da ist Freude drin, da ist Frieden drin, alles geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Muss man ganz langsam gucken. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Wodurch? Dadurch, dass wir Jesus erkannt haben. Das ist eigentlich der Sinn der Stelle. Das heißt, jeder, der jetzt auf Jesu Seite steht, hat alles geschenkt bekommen, was er braucht. Wir brauchen das nicht noch extra irgendwoher zu erbitten. Es ist da, geschenkt. Jetzt können wir loslegen. Er hat uns berufen durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, da kommt das Wort vor, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wir, die wir aus dem Verderben durch die Begierde in der Welt ist, entflohen sind. Also, wir haben eine große Verheißung. Wer Jesus kennt, hat alles geschenkt bekommen, was er braucht, um seine Bestimmung zu finden und zu leben. Da möchte ich euch jungen Leuten gerade Mut mitmachen, dass ihr euch nicht verunsichern lasst. Wenn ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt, dann habt ihr auch den Heiligen Geist und mit ihm alles bekommen, was ihr jetzt braucht für das Leben, das vor euch liegt. Es ist alles da. Ihr werdet eure Bestimmung finden und ihr werdet sie leben. Jetzt kommen aber ein paar Dinge, die wichtig sind. Er hat uns da herausberufen und wir sind dem Verderben der Welt entflohen. Das ist so ein etwas altmodischer Ausdruck, könnte man sagen, aber es bedeutet im Grunde genommen, dass wir nun in der Lage sind, neue Lebensgrundsätze zu finden und alte wegzuwerfen. Das ist klipp und klar die Antwort, die gläubige Eltern ihren Kindern geben sollten, wenn die fragen, Papa und Mama, worum geht es eigentlich im Leben? Antwort? Antwortet mal ihr euren Kindern. Ich sage es jetzt nicht, weil ich es nämlich nicht leicht finde, es in einem Satz zu sagen. Worum geht es im Leben? Geht es darum, unsere Tochter sagt zum Beispiel mit traurigem Gesicht manchmal, sagt sie, Papa, also sie ist verheiratet. Mittlerweile, und ihr Mann sieht das auch so, wir haben mal so angefangen mit Jesus und waren so begeistert. Jetzt plötzlich kommen alles nur noch so Gedanken wie Familie, Haus, Garten, Urlaub, alles das. Ich meine, Gott schenkt das. Das ist ja jetzt nicht böse dagegen geredet. Aber wisst ihr, was damit auch gesagt werden will? Ist es das, worum es geht? Ist das alles? Worum geht's denn? Nun kann man sagen, das ist doch nichts Schlimmes. Ist ja auch nichts Schlimmes und ich sage auch nichts dagegen. Aber eins muss klar sein. Gehört das zu den neuen Lebensgrundsätzen Jesu? Ist es das, was wir lehren wollen? Oder wollen wir sagen, ihr seid dazu bestimmt, zum Frieden zu stiften, aus der Freude des Geistes zu leben, menschenfreundlich zu sein, egal wo ihr steht, ob ihr gesund, krank, erfolgreich, nicht erfolgreich seid, ob ihr eine gute oder eine weniger gute Bildung genießen konntet, das ist euer Ziel, breitet mit das Reich Gottes aus. Sind wir dazu bestimmt oder nicht? Und das ist ein großes Problem geworden in der Gemeinde Jesu schon ganz früh, als man merkte, jetzt haben wir uns alle bekehrt und morgen kommt Jesus wieder. Er kam aber nicht morgen wieder. Und er kam auch übermorgen nicht wieder. Und es sind jetzt 2000 Jahre, dass er nicht wiedergekommen ist. Also irgendwie muss man sich überlegen, also wenn das jetzt noch länger so weitergeht, dann kann man sich schon einrichten hier. Und irgendwie sollen wir das doch nicht tun. Wir sollen ein bisschen auf Abruf leben. Seine Lebenshaltung, die muss man aber, dazu muss man motiviert werden, denn die hat was. Die hat was für sich. Aber wenn ich das nur so mies darstelle, dass Nachfolge eigentlich ein elender Kampf ist, dann haben alle Leute keine Lust mehr. Ich war auf einer Konferenz von Missionaren aus aller Welt. Und jetzt stellt euch mal vor, was sie beklagt haben. Sie haben gesagt, Leute, wir haben fast keinen Nachwuchs mehr. Und es liegt auch daran, weil wir in unseren Rundbriefen nur Jammergeschichten verbreiten manchmal. Das fehlt uns hier, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, da bin ich krank, da haut das nicht hin. Da wird wenig erzählt von dem, was es auch an Siegen geben kann, auch an innerlichem Wachstum und solche Dinge. Und man liest die Rundbriefe und eigentlich, oh. Und dann, wer lässt sich rufen in die Mission? Ja, danke schön, wenn es dabei rauskommt, lieber nicht. Nur die eine Seite ist, es ist nicht einfach, aber die andere Seite ist, hat es auch überhaupt keinen Segen gegeben oder was? War das umsonst? Wo liegt denn der Gewinn darin? Jesus redet doch von einem Gewinn. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch hier schon einen gewissen Lohn dafür. Ein gewisses Feuer, das Bleiben einer Begeisterung für den Herrn. Ich sehe einen lieben Bruder da hinten, den ich ganz früh kennengelernt habe, nachdem ich noch nicht lange im Glauben war und der die Begeisterung für die Mission ins Herz gepflanzt hat. Und mit einer gewissen Schwermut, ich sagen muss, ich habe dann den Sprung doch nicht so geschafft, wie es eigentlich sich auch für mich gewünscht hatte. Dennoch muss ich sagen, die Begeisterung für den Herrn ist geblieben. Und für ein Leben, das man einlegen kann und das sich lohnt. Und ich würde sagen, es hat sich immer gelohnt mit Jesus. Jedes Risiko, jedes Wagen von einem Schritt hat sich gelohnt. Und ja, du kriegst was ab. Du kriegst ordentlich was ab. Es gibt ja im Militär den Begriff des ehrenhaften Verwundetseins. Honorably wounded heißt das. Und das heißt, wir haben nicht die Verheißung, dass wir ohne Narben und Verletzungen aus dem Kampf zurückkehren. Die Verheißung gibt es nirgends in der Schrift. Aber es gibt eine damit verbundene Ehre. Und die muss man auch würdigen. Und darüber muss man auch mal reden. Und auch sagen, es gibt Verletzungen und Folgen von erfolgreichem geistlichem Leben, die sehen wie Narben aus. Und das ist in Ordnung. Da darf man auch solche Leute ehren. Im Krieg werden ja Veteranen auch geehrt. Und Menschen, die im Krieg was geopfert haben, werden ja auch geehrt. Im Geistlichen ist doch genauso. Die, die sich eingesetzt haben für etwas und über ihre Grenzen gegangen sind oder vielleicht auch, weil sie dann so mutig waren, in ihrem Charakter, ihren eingesetzt haben, Enttäuschungen hinnehmen mussten, was weiß ich nicht alles, dass das Narben hinterlässt und sie das aber ehrenhaft sagen dürfen, tragen dürfen, ist doch eine wichtige Aufgabe. Und wenn wir so Nachfolge darstellen in der Lebensrealität und nicht als Illusion, da passiert euch nichts, keine Sorge und all diese Dinge, Gott wird euch schon bewahren, das ist ja, möchte ich damit nicht schlecht machen, nur bitte, guckt auf die Wirklichkeit. Es kommen viele Menschen und haben ihre Fragen und sagen, ich habe für den Herrn das getan und das ist mir geworden. Wie passt das zusammen? Im Blick auf das Kreuz passt das zusammen. Aber wie kann man das Kreuz schmackhaft machen? Kann man das wirklich? Ich versuche es nicht, sondern ich bin so froh, dass ich, als ich zu Jesus gefunden habe, war ein lieber Bruder damals vom CVJM da und er hat mir gesagt, so, er hat mein ganzes Elend gesehen, zum Herrn geführt und ich habe mich bekehrt und habe Jesus von ganzem Herzen angenommen. Er hat mir aber vorher gesagt, pass auf, Jesus ist nicht nur dafür da, deine Defizite jetzt auszugleichen. Es geht um Lebenssinn, den wirst du finden. Es geht um Vergebung, die wirst du bekommen. Es geht um das ewige Leben, kriegst du obendrein. Es ist eine wunderbare Sache, Jesus zu brauchen. Aber, hat er gesagt, denk dran, wenn du dich entschließt, und du musst dich nicht entschließen, wenn du dich jetzt entschließt, Jesus nachzufolgen, kann Folgendes passieren. Möglicherweise wird deine Verwandtschaft gegen dich stehen. Es wird Menschen geben, die haben dich vorher geliebt, jetzt hassen sie dich. Du kommst auf den Zettel, da ist wieder einer, der zum Reich des Lichtes gehört, den müssen wir versuchen, fertig zu machen in der unsichtbaren Welt. Das alles wird geschehen, denk daran. Wunder dich einfach nicht. Ich bin so froh, dass mir aber in der Bekehrung das jemand gesagt hat. und mich nicht nur wie in eine Konditorei geschickt hat, sucht er die Sahnekuchen ohne Ende. Alles ist glücklich. Er hat mir wirklich die Wirklichkeit gesagt und mich damit vorbereitet auf das, was kommt. Aber das ganze Leben ist auch so schon manchmal ein Kampf, sodass auch wir in diesen Dingen einen Kampf zu tragen haben. So, unsere Aufgabe ist es also, uns fernzuhalten von dem, lösen von den Grundsätzen dieser Welt. Hast du neue Lebensgrundsätze? Hast du das? Hast du neue Lebensgrundsätze entwickelt? Oder bewegst du dich in dem, was alle tun? Du musst eigene neue Lebensgrundsätze haben. Und nun kommt es, nachdem du Jesus erkannt hast, nachdem du bereit bist, dein Leben nach neuen Prinzipien auszurichten, konsequent. Dann kommt der Punkt so, jetzt leg zu allem den Fleiß hinzu und mach deine Tauglichkeit als Christ jetzt sichtbar, wozu du eigentlich bestimmt bist. Jetzt zeig es. Erstens Erkenntnis. Also Gott erwartet gar nicht jetzt, das ist doch spannend hier im Text. Wendet euren Fleiß auf, Vers 5, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Unsere erste Aufgabe ist es nicht, die Welt zu verbessern. Unsere erste Aufgabe ist es jetzt, wo Jesus in mir ist und ich ein gläubiger Mensch geworden bin. Jetzt zeige, dass du durch deinen Glauben Fähigkeiten entwickeln kannst. Das ist der Punkt. Noch gar nicht die große Aufgabe dort irgendwo, sondern erst einmal fang ich bei mir an, Fähigkeiten zu entwickeln. Selbstbeherrschung, Treue, Vergebungsbereitschaft und so weiter. Das fängt bei mir an, bei mir zu Hause fängt das an. Noch kommt nicht die große Berufung irgendwo hin, das fängt jetzt erst einmal an. Und das kann eine Zeit lang dauern. Erkenntnis steht an erster Stelle. Das heißt, jetzt zeige, dass du Jesus immer mehr erkennst. Ah, ich lerne immer mehr von ihm. Ah, ich verstehe das Wort Gottes immer mehr. Das ist das Erste, was an Tugend kommt, was taugt. Die erste Eigenschaft eines Rettungsmeisters, was du bist, ist, dass du wächst in der Erkenntnis Gottes. Das Zweite ist Enthaltsamkeit. Noch immer nicht die große Berufung in irgendeinen Riesendienst, sondern Enthaltsamkeit. Oh, und ich gebe ganz offen zu, das ist noch mein Kampf. In manchen Bereichen bin ich noch immer maßlos. Und ich will das lernen, die Tugend des Maßhaltens, der Enthaltsamkeit, möchte ich noch viel mehr lernen. Und ich sage es mit Absicht laut, weil es wisst das. Und jetzt gehe ich nach Hause und kann nicht sagen, es weiß ja eigentlich keiner. Und so setze ich mich selber ein bisschen unter Druck, weil Fleiß braucht auch ein bisschen Druck. Ich möchte das lernen, in manchen Lebensbereichen maßvoller zu sein. Denn Enthaltsamkeit ist die zweite Tugend, um die es geht. Enthaltsamkeit heißt, ich kann verzichten, ich kann Nein sagen. Wow, das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben es mit unseren Kindern geübt. Spielzeugläden sind ja extra so aufgemacht, dass du in alles siehst. Wow, toll. Und wir haben geübt, durchzugehen und einfach mal nichts zu kaufen. Einfach Freude zu haben an den Dingen, die es gibt. Gott dafür zu danken und damit zufrieden zu sein. Und das ist eine spannende Übung, das mal zu machen. Also nicht Nein in die Ohren brüllen, nein, nein, nein. Und sagen, komm, wir gehen mal bewusst da durch, wir werden nichts kaufen, wir freuen uns mal an allem, was es gibt. Und nehmen aber nichts. So kann man Enthaltsamkeit mal üben. Weil ihr kriegt ja was am Geburtstag, macht euch doch keine Sorgen. Ihr geht ja nicht leer aus irgendwie. Aber muss nicht bei jeder Gelegenheit greifen. Das ist ja das Verführerische in unserer Zeit. Geh durch den Supermarkt, du kannst alles haben, sofort. Jederzeit und immer und überall. Enthaltsamkeit üben fängt damit an mit dem Konsumverhalten. Es fängt an mit dem persönlichen Essensverhalten, dem Trinkverhalten. All diesen Dingen, ohne sich zu verkrampfen. Enthaltsamkeit heißt Nein sagen können. Enthaltsamkeit heißt nicht immer Nein sagen müssen. Es heißt Nein sagen können, wenn ich es will. Das ist die Freiheit. Die zweite Tugend übrigens, nicht irgendwann am Ende, was so am Rande kommt, die zweite. Dann kommt als drittes Ausharren und Geduld. Geduld lernen, du wirst das nicht alles auf einmal kriegen, du wirst nicht alles sofort das können. Du musst manchmal warten können. Ich finde das so wichtig, dass hier nicht die riesen Dinge am Anfang stehen. Menschen bekehren, erfolgreich sein für Gott, einen großen Namen kriegen in der Christenheit, steht überhaupt gar nicht hier. Sondern hier steht als erstes Jesus besser kennenlernen, Nein sagen können lernen, Geduld lernen. Und dann kommt die vierte, die Petrus nennt. Hier heißt es in seinen Worten, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, in dem Ausharren die Gottseligkeit. Da sind wir jetzt. Und Gottseligkeit ist ein ganz schwer zu verstehender Begriff, finde ich. Es heißt, glücklich bei Gott sein können und ihn ehren. Gottselig ist ein, in der Sprache heute hat das irgendwie keine, kann man nicht mehr richtig verstehen. Der Inhalt ist, glücklich sein mit diesem Gott. Glücklich mit diesem Gott unterwegs sein und ihn ehren. Das wäre die vierte Tugend. Und jetzt kommt die Geschwisterliebe und dann kommt die Liebe zu allen Menschen. Das heißt, in diesem Weg der Tugend und Charakterbildung, den Petrus uns lehrt, Petrus, dieser Fischer, ne? Was für ein kluges Köpfchen, wie weise von Gott gelehrt. Er uns unterrichtet, fängt es damit an, dass wir Jesus kennen, ihn immer besser kennen, dass wir Nein sagen lernen, dass wir geduldig werden, dass wir einander lieben und dann alle Menschen lieben. So wird das wie so eine russische Puppe auseinandergezogen und am Ende kommt das Allerwichtigste, das ist die Liebe zu allen Menschen. Aber die steht hier nicht am Anfang. Die steht hier irgendwo als Frucht und ich finde das sehr weise, weil der Petrus zeigt uns hier einen ganz spannenden Weg eben auf. Und da gibt es eben die Frage nach der Motivation und die Frage nach der Freude und der Begeisterung für so ein Glaubensleben. Ist das, kann man das irgendwie schmackhaft machen? Ist das irgendwie cool oder ist das schrecklich? Was ist das eigentlich mit unserem Glaubensleben? So, und jetzt sind Vorbilder gefragt. Jetzt müssen wir Geschichten hören. Geschichten von Frauen und Männern, die mit diesem Gott unterwegs waren und was er ihnen bedeutet, immer noch bedeutet. Deswegen liebe ich alte Geschwister in der Gemeinde, wenn sie verbittert und vergrämt sind, sondern wenn sie immer noch froh mit dem Herrn unterwegs sind und uns sagen können, warum. Das ermutigt mich ungemein. Mich ermutigt es in der Ehe, alte Ehepaare zu sehen, die sich immer noch bei der Hand halten und nicht bei jeder Gelegenheit anschnauzen, weil sie nie gelernt haben, miteinander umzugehen. Das sind Ermutigungen, ich finde das großartig. Und darum hat Gott in der Gemeinde so viele zusammengestellt, damit dieser Reichtum lebendig wird. Ich bin ermutigt durch Geschichten, die Menschen einem erzählen, die mit dem Herrn unterwegs sind, in schwierigen Lagen und Situationen. Lagen des Leides, des Scheiterns, des Versagens. Da, wo es nicht geklappt hat. Da, wo sie unter Druck geraten sind durch ungläubige Kollegen oder was, was daraus geworden ist, wie Gott das gemacht hat. An der AWM bin ich viele Missionarinnen und Missionaren in Kontakt. Und da ist eine ganz feine Missionarin, die lange Zeit mit dem Herrn unterwegs war in seinem Dienst und plötzlich bekam sie Krebs. Und mit dem Krebs ist das so eine furchtbare Sache. Manchmal heilt Gott, manchmal nicht. In ihrem Falle wurde sie nicht geheilt. Es gab eine Phase, da ging es gut und dann wurde es wieder schlecht. Das Schlimme war, dass sie wegen der ganzen Chemotherapien und Behandlungen, für die sie sich entschieden hatte, und die Krankheit selber erst einmal arbeitsunfähig war. Wisst ihr, was das heißt für eine Missionarin? Die verdient ja eh nicht viel. Hartz IV. Und nicht einmal da konnte sie richtig rein, weil es gab einfach große finanzielle Probleme. Zweitens, raus aus der Gemeinde. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr durch die vielen Therapien konnte sie nicht viel unter Menschen gehen. Drittens, die Aussicht nie wieder, das zu tun, wozu sie sich eigentlich berufen fühlte. Und ich habe nur gedacht, boah. Und habe sie gefragt, du, erzähl mir doch mal, wie deine Beziehung zu Gott jetzt aussieht. Ich möchte davon lernen, wie Gott mit dir umgeht. Wie geht er jetzt mit dir um? Was erlebst du mit Gott? Und da sagte sie zu mir, du hör mal, in meinem Glaubensleben hat sich vieles jetzt verändert. Gott richtet mich auf die Ewigkeit aus. Und ich, boah. Gott lässt sie nicht allein. Er bleibt ihr treu und eröffnet den Weg in den Himmel. Und das ist doch wunderbar, wie Gott mit uns unterwegs ist. Mich berührt das so sehr, weil die Frau ist mal gerade 40 Jahre alt und könnte ja noch so viel für den Herrn tun. Ja, ja. Es geht anders. Gott führt sie und er hat ein Reichtum für sie bereit und sie entwickelt jetzt die Tugend der Geduld und so weiter. Das ist eine ganz andere Perspektive auf das Leben. Und die gibt uns Gott. Und damit kommen die Prägungen zustande, die wir brauchen, um in seinen Charakter hineinzukommen. Das führt uns zu dem Punkt, wir haben einen wunderbaren Lehrplan von Petrus gerade entdeckt. Wer schreibt unseren Lehrplan eigentlich? Was muss ich denn jetzt lernen? Welche Tugend? Es sind ja Dutzende in der Schrift. Mach dir keine Sorgen. Der Lehrplan ist dein Leben. Unser Leben ist unser Lehrplan. Ich muss mich nicht hinsetzen und sagen, ich würde doch mal gerne die Tugend der Tapferkeit jetzt lernen, weil sie mir gefällt und fange irgendwie mal an. der Lehrplan für das Lernen der Charaktereigenschaften Gottes ist unser Leben. Dein Arbeitsfeld, deine Familie, deine Gemeinde, die Gesellschaft. Das sind die Orte, wo Gott uns reinstellt, die vier großen Lebensfelder, und darin wird dein persönlicher Stundenplan zu finden sein, was du lernen sollst. Geh einfach rein und bleib achtsam in dem, was dir begegnet. Parallel dazu ist es unsere Aufgabe, Erkenntnis, Nein sagen können, Geduld, das Glück bei Gott zu entdecken, Geschwisterliebe zu entwickeln und Liebe zu allen Menschen. Ich schließe mit einem Wort aus dem Titusbrief, um das Ganze noch mit der Gnade Gottes in Verbindung zu bringen, wo es heißt, in Titus 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das heißt für uns im Blick auf die Charakterbildung, dass die Gnade uns erzieht. Nicht Gottes strenge Richterhand, sondern die Gnade. Das heißt, du darfst lernen, du darfst hinfallen und wieder aufstehen. Es ist die Gnade, die uns lehrt und erzieht. Und damit die Liebe Gottes und nicht sein Zorn. Sein Zorn erzieht nicht. Seine Liebe und seine Gnade erziehen uns. Gott ist uns gnädig gesinnt und liebevoll gegenüber, und er wird uns entsprechend auch gut erziehen. Bitte öffnen wir uns diese Erziehung. Dann werden wir geprägt und können diese Charaktereigenschaften Gottes darstellen in dieser Welt und sind damit ein kraftvolles Zeugnis. Amen.
Ja, lieber Vater, das haben wir so oft erfahren, dass du uns gesegnet hast, gestärkt hast, aufgerichtet hast. Du gestaltest unser Leben, du führst uns, du gehst uns voran. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir bitten dich um deinen Segen, voller Dankbarkeit für die Rettung im Herrn Jesus. Und wir bitten, dass wir auch ein Werkzeug sind für dich aus lauter Liebe, Herr, dass noch viele Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zum neuen Leben. Herr, segne uns, dass wir Zeugen sind zu deiner Ehre. Segne all die Lieben, die jetzt auch zu Hause sind, lieber Herr. Segne, Herr, unsere Stadt, unser Land, dass viele Menschen zu dir finden. Segne alle die, die ihre Berufung suchen, dass sie sie finden in dir. Stärke alle die, die auf deinem Weg sind, lieber Herr, und schenke ihnen Kraft und Gnade und alles, was sie brauchen, Herr, dich zu verherrlichen. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmeln, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Eine reich gesegnete Woche, ihr Lieben.